Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni.
Willkommen zu einer neuen Folge Unser Stadtbaum. Mit mir, Daniela und Toni.
Mein Name ist Ruth Morell und es freut mich sehr, dass wir wieder Zeit gefunden haben. Da es so viele Ereignisse gab in den letzten zwei Wochen, haben wir uns überlegt, wir machen da jetzt einfach mal zwei Folgen draus, dass wir nicht eine überlange Folge machen müssen, aber es gibt, glaube ich, viele Themen, die wir besprechen wollen.
Ja, und es ist ja auch so ein ultra wichtiges Thema, so die Erderhitzung, die verändert die Welt und unser tägliches Leben und Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, all das, was wir gerade erleben, das ist nun mal so wichtig, dass wir gesagt haben, okay, zwei Folgen und ihr kriegt da alle Infos geliefert.
Genau, echt. Also es hat mich auch wirklich direkt betroffen, das Hochwasser, das hier in Bayern ganz schlimm war. Also ich wohne nicht in Bayern, aber angrenzend beziehungsweise Baden-Württemberg, Süddeutschland, Südostdeutschland war ja am krassesten, extremsten betroffen. Und es hat unseren Alltag beeinträchtigt, schon allein der Regen, dieser Dauerregen durch die nicht mögliche Arbeitsausführung draußen im Alltag. Mhm. Aber natürlich die Überflutungssituationen waren extrem.
Fuck up der Woche. Fuck up der Woche ist eindeutig.
Ja, das Hochwasser.
Ich war Montag, war ich im Landtag in Bayern eingeladen, so sollte da bei einer Politikerin sprechen und das ist ins Wasser gefallen auf gut Deutsch. Also wir sind am Tag vorher schon angereist, weil das war mir alles nichts. Da hieß es ja schon, ja hier, ob man da mit dem Zug noch hinkommt und Autobahnen sind überflutet. Also es war wirklich extrem so und wenn man sich die, kannst du so eine Wasserpegel oder wo halt Überschwemmung oder Überflutung drohen, kannst du dir angucken und Aschaffenburg, also da, wo ich herkomme. Das war der einzige Landkreis in ganz Bayern, wo wirklich Entwarnung war und alle anderen Landkreise waren eben entweder extrem betroffen oder stark betroffen. Also es war wirklich, in Bayern war es wirklich extrem. So, und auch als wir dann in München waren, es hatte den ganzen Tag geregnet und was für sturzartige Regenfälle. Die ganzen Baumscheiben dort unter Wasser, auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt, alles unter Wasser. Also es waren, jeder hat ja die Bilder mit Sicherheit gesehen. Es war einfach so heftig und
So ist es auf einmal da. Letzte Folge, da hatte ich noch berichtet von meiner Schwiegerfamilie in Brasilien mit diesem Wahnsinnshochwasser. Und da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen mit der Klimaerwärmung. Und jetzt haben wir es nicht nur über das Fernsehen gesehen, sondern auch wirklich live vor Ort. Wir sind alle selber betroffen, ja. Also ich bin zum Glück nicht persönlich mit Haus und Hof, sage ich mal, betroffen. Und dennoch, es betrifft einen ja dennoch. Also erstmal, wenn man hilft, es gibt auch viele Kolleginnen von mir, die da geholfen haben vor Ort, beziehungsweise auch, so wie du das erzählt hast, mit deiner Reise, die dann ins Wasser gefallen ist, war das bei mir auch. Ich war gestern in Wien und der Hinweg mit der Nachtbahn war der Plan, über München fiel aus und der Rückweg ebenfalls. Und ich bin aber trotzdem mit dem Zug gefahren, dann über Zürich. Das heißt, ich hatte 14 Stunden Fahrt mit Verspätung und ich bin halt auch wirklich an diesen ganzen Stellen vorbeigekommen, Richtung Süden dann, wo das Wasser bis zu den Bahnschienen ging zum Teil und die ganzen Flächen einfach unter Wasser standen und diese ganzen Bäume auch, die Baumscheiben waren nicht nur weg, sondern wirklich hoch. Ja. Waren die Bäume im Wasser. Und da sind wir gleich schon am Punkt, ja. Nicht nur offensichtlich wir sind betroffen, ja, also nochmal eine Zahl. Es wurden hier in der Region Bayern, Baden-Württemberg über 3000 Menschen evakuiert. Die mussten ihre Häuser verlassen.
Wahnsinn.
Das ist schon eine große Nummer. Das heißt, da ist ja viel passiert. Es sind auch nochmal dazu eine Zahl. 5 Menschen bis jetzt gestorben. Eine rettende Person auch oder halt welche, die nicht mehr gerettet werden konnten. Aber eben, es gibt ja viele Folgeschäden davon noch zusätzlich, die wir nicht jetzt abschätzen können und die aber ganz sicherlich auf uns zukommen. Nicht nur in Bezug auf Bäume, aber wir hier in unserem Podcast sprechen ja da über die Stadtbäume. Und das wird auf jeden Fall noch weitreichende Folgen mit sich tragen, ganz sicher.
Ja. Ja, die Folge heißt ja Wetterextreme und davon haben wir eine ganze Menge und die wirken sich ja komplett unterschiedlich auch auf unsere Bäume aus. Und davon möchten wir euch heute die ersten paar vorstellen. Ja, weiß ich, willst du anfangen?
Ja, Wetterextrem. Also ein präsentes Wetterextrem, was wir gerade gesagt hatten, ist auf jeden Fall Niederschlag, der verhäuft oder vermehrt vorkommen wird oder schon auch kommt. Und was da einfach das Fatale ist, dass wir uns darauf ja nicht wirklich vorbereiten können, weil es wird, es ist ja so, diese Jahrhunderthochwasser werden ja häufiger als jetzt, also jedes Mal gibt es ein neues Jahrhunderthochwasser gefühlt und die Zeiten werden kürzer, die Abstände und Extreme werden nehmen zu. Und genau dieses Hochwasser oder diese Niederschläge, die dann nicht mehr abgeführt werden können über Systeme, die wir installiert haben in unseren Städten oder auch eben die Flussauen, die nicht mehr dann ableiten können in ihre Becken, dann verweilt das Wasser eben vor Ort. Und das, ja, können wir mal ein bisschen aufdröseln, ne? Was bedeutet das für unsere Bäume?
Genau, was passiert das für, was bedeutet das für die Bäume, ja.
Genau, und da einfach ganz, ganz oft werde ich dann gefragt, ja, schadet das Hochwasser überhaupt den Bäumen, ja? Die brauchen doch eh Wasser an sich. Und das kennen wir ja auch oft in den Medien, wenn es dann mal ein bisschen mehr regnet. Jetzt ist das Dürrejahr vom letzten Jahr überwunden. Jetzt sind die Böden wieder
ja,
bewässert.
Schrecklich.
Das ist ja ganz häufig und ich kann das einerseits schon nachvollziehen, ne, dieser Gedanke. Und andererseits, wenn das Wasser dann steht und verweilt in Hochwassergebieten und dann die Böden, die Bodenporen in dem Fall, mit Wasser gefüllt sind, dann ist da ja kein Sauerstoff mehr vorhanden. Das heißt, ja, es kann dem Baum in dem Fall extrem schaden und die Bäume können in dem Fall, ja, das Wasser brauchen sie ja auch nicht mehr, aber es geht nicht um Wasseraufnahme, sondern es geht um Sauerstoffaufnahme für den Baum und das ist nicht mehr ermöglicht. Ja, der Baum erstickt in dem Fall. Und da ist es ganz wichtig, oft, wenn man so pauschale Fragen kriegt, schadet denn Hochwasser für Bäume? Man kann das ja generell nie pauschal beantworten, weil es hängt ja nicht nur von der Baumart ab, was ganz wichtig ist, es hängt ja auch von der Dauer ab, ja, und den anderen Faktoren. Das heißt, pauschale Antwort können wir gar nicht geben hier heute. Aber es gibt Faktoren, die können wir benennen wie Baumart. Immer ganz wichtig, um welchen Baum handelt es sich? Können wir da schon ein paar nennen gleich? Ich meine,
Klassiker, kennt jeder, ja.
Ja, was kommt dir da so im Sinn, so die Bäume?
Weide, Pappel, Erle, das sind so die klassischsten.
Das sind die klassischen Bäume, die da eigentlich ziemlich gut mit umgehen können. Ja, und dann gibt es noch so ein paar andere Baumarten, denen es auch nicht, also die da auch eher zu neigen, damit umzugehen. Also es sind Eiche zum Beispiel, Spitzerhorn kommt mir noch in Sinn, oder Esche. Ja. Jetzt nicht immer und nicht dauerhaft, auf gar keinen Fall. Aber es gibt Baumarten wie ganz klassisch die Buche, die damit gar nicht umgehen kann. Ja, oder Kiefer, Fichte haben wir jetzt nicht in der Stadt so viel, aber das sind einfach so die Baumarten, die da sehr wenig tolerant aufzeigen, ja, die bei Staunässe oder bei Überschwemmung, Überflutung dramatisch reagieren. Wenn wir jetzt da die Frage hatten, ja, schadet es dem Baum? Und ich hatte ja schon gesagt, ja, die können sogar ersticken dadurch. Ja, die haben einfach keinen Sauerstoff mehr in dem Boden. Das finde ich auch ganz interessant. Nehmen wir mal die Buche als Beispiel. Ja, wenn die Buche da jetzt keinen Sauerstoff mehr aus dem Boden aufnehmen kann, dann kann man sich ja schon vorstellen, wie reagiert sie. Also heute erstmal nicht, ne? Man sieht gar nichts. Das ist ein ganz normaler grüner Baum. Ja? Die haben ja alle ausgetrieben schon jetzt im Frühjahr, die Bäume. Die steht da 1a und das Wasser fließt weg und an sich ist es ja erstmal entspannt. Aber diese Folgeschäden, von der ich am Anfang schon gesprochen habe, die kommt ja viel später durch Totholz, durch absterbende Kronenteile. Ja? Das ist einfach dadurch haben wir natürlich dann auch eine Verkehrssicherungsproblematik in Städten, aber eben erstmal auch baumbiologisch. Ja? Der Baum, der kann das nicht mehr wieder regenerieren. Das ist einfach.
Du hast ja auch noch abfaulende Wurzeln, das kommt ja noch schwerwiegend hinzu. Das heißt, das sind ja Schäden, die kannst du von außen gar nicht wirklich benennen, wenn du es anguckst. Klar, Krone und absterbende Kronenteile, die siehst du natürlich sofort. Aber was da unterirdisch passiert in dem Moment, das bleibt uns ja verborgen.
Das ist ziemlich komplex. Also vielleicht für die Menschen, die damit arbeiten mit den Bäumen, das ist eigentlich eine ziemlich logische Komponente, die dann folgt. Aber wenn man erstmal den Baum, das kennen wir ja auch im alltäglichen Dasein, dass ja alles, was unter der Erde ist, so unter dieser Bürgersteigschicht vorhanden ist, gar nicht visuell wahrnehmbar ist, auch gar nicht vorkommt in den Köpfen der Mitmenschen. Ja, und aber klar, ein ganz, ganz großer Part des Baumes ist davon abhängig. Und genau, wenn die Wurzeln erstmal abgestorben sind, oder auch sagen wir mal nur zum Teil, ja, also es werden wahrscheinlich nicht alle Wurzeln absterben, je nachdem, wie lange das Wasser da vorhanden oder steht, wie gesagt, und wie die Baumart damit umgehen kann. Aber wenn jetzt ein Teil der Wurzeln abgestorben ist, das nächste Frühjahr kommt wieder, der Baum steht ja immer noch da und ist dann wieder abhängig davon, eben Sauerstoff und Wasserzufuhr, Nährstoffe aufzunehmen über die Wurzeln, dann kann es auch da einfach sein, dass der Baum eben nicht mehr das aufnehmen kann, aufgrund der minimierten oder reduzierten Wurzelanteile. Und ja, auch trotz nicht mehr vorhandenem Hochwasser nach und nach rückläufig absterbend.
Ja, oder ist. Er kann ja auch, wenn jetzt der untere Teil der Wurzel abgestorben ist oder da Defizite bestehen, dann kann er eben auch das Wasser jetzt zum Beispiel in Dürreperioden aus tieferen Bodenschichten gar nicht transportieren. Das ist halt auch noch ein wichtiger Teil.
Dann verdurstet der Baum quasi. Genau, und der nächste Part dazu ist ja Dauer und Zeitraum an sich. Also wenn jetzt wirklich mehrere Wochen, sagen wir mal 3 Wochen, das Wasser da steht auf der Fläche, bei einer Buche auf jeden Fall, das ist dramatisch, ne? Das, dann ist diese, ich sag mal, Bodenatmung nicht vorhanden, ne? Im Boden ist kein Sauerstoff vorhanden, der Baum kann es nicht mehr aufnehmen und er erstickt und dann wird der Baum absterben, ganz, ganz sicher. Und was ich noch interessant finde, ist auch die Frage, wie das Wasser am Ort vorhanden ist. Das heißt, fließt das Wasser leicht oder ist es wirklich stehend? Weil das ist ein entscheidender Faktor. Wenn das Wasser fließt, dann kann da immer wieder Sauerstoff neu zugefügt werden in den Boden. Und wenn das wirklich stehend ist, dann ist ja Worst-Case-Szenario quasi für den Baum vor Ort.
Ja, vielleicht hier in dem Moment mal an eine Zimmerpflanze denken, die man daheim zu oft gegossen hat. Da taucht das Phänomen dann auch auf, weil die stirbt dann natürlich auch ab. Der Fachbegriff dafür generell für den Sauerstoffabschluss ist übrigens noch Hypoxie, damit wir das auch noch mal erwähnt haben. Und der ist dramatischer für Bäume, als man denkt.
Aber es gibt ja manchmal so faszinierende Bäume, die damit ja auch generell mit dieser Atmung und Sauerstoff so interessant umgehen. Einmal, was viele Baumkontrolleurinnen ja auch lernen, sind so Adventivwurzeln zu erkennen an Bäumen. Das heißt, das sind nochmal neu gebildete Wurzeln, meist oberirdisch am Wurzelhals, so am Anlauf des Baumes, für die Menschen, die es nicht so vorstellen können. Also quasi kurz über dieser klassischen Wurzelschicht. Da kommen dann so frische Wurzelchen nochmal raus. Das heißt immer, der Baum ist extrem gestresst und kann eben nicht seinen natürlichen Wurzelraum wahrnehmen und kompensiert das dann darüber und versucht halt Sauerstoff oder Nährstoffe über diese neu gebildeten Wurzeln zu generieren.
Oder hier kennt jeder, ich zeige es auch voll oft auf meinem Instagram-Account, hier die Sumpfzypresse mit ihren Atemknien.
Oh,
das
sind ja,
ich liebe es ja immer, wenn Bäume so Superskills haben. Und diese Atemknie, das sind ja einfach, sehen aus wie so ein kleines Gebirge, das aus der Erde rauskommt. Und das ist praktisch der Mechanismus des Baumes, um mit Überflutungen umzugehen, um dann trotzdem noch an Sauerstoff zu gelangen.
Und
das finde ich immer wieder
das
faszinierend.
Das sieht optisch so toll aus. Ich arbeite ja regelmäßig in so schönen Parkanlagen und da werden oft die Atemknie, diese Wurzelsysteme, freigeschnitten, dass man sie auch schön sieht von so Gräsern, dass es da nicht so verdeckt ist, dass man halt, weil man darf ja auch bei so Parkanlagen nicht an die Bäume ranlaufen, damit man da nichts beschädigt oder auch oft nicht draufsteigt oder was anfasst, was dann dem Baum schaden kann. Aber dann kann man halt am Weg entlanglaufen und sieht dann diese Gebilde. Das ist echt faszinierend. Das stimmt.
Ich war letztens in der Parkanlage, da haben die Atemknie mit dem Rasenmäher abrasiert. Ich stand davor und dachte mir, ey, nee, Leute. Aber ja, sowas passiert leider auch. Deswegen immer wichtig, die Superskills der einzelnen Baumarten zu kennen.
Ja, Superskills, ey, davon brauchen wir alle mehr.
Ja, schön wär's.
Ja, aber das ist ja schon beeinträchtigt uns definitiv und die Bäume werden da mit umgehen müssen, Das heißt, einige werden uns verlassen jetzt hier in Baden-Württemberg und Bayern nach dem Hochwasser. Und manche sind auch schon umgekippt. Dann gibt es natürlich auch Unterspülungen. Dann hier bei mir in Nachbarstadt Reutlingen, da ist auch ein Teil von einer Straße abgerissen. So die Bilder kennen wir ja auch, wenn so Sachen so unterspült werden und abbrechen. Und davon sind natürlich auch Bäume immer betroffen. Das heißt, die Standsicherheit ist auch noch die nächste Frage, die sich dann stellt in Zukunft von den verschiedenen Bäumen, je nachdem, wie sie unterspült wurden oder auch Gegenstände mitgerissen wurden und die Bäume beschädigt haben. Das ist ja auch.
Ich habe gestern total viele Beiträge geschickt bekommen, wo einfach Städte jetzt einfach dazu übergehen, Bäume prophylaktisch zu fällen, weil eben die Gefahr von Standsicherheitsproblematiken existent ist. Ne? Das heißt, dadurch verlieren wir auch nochmal einen Haufen Bäume, die vielleicht vorher intakt waren, gesund waren. Und ja, auch nicht zu vergessen. Wir haben da keine Zahlen drüber. Das ist ein großes Problem, weil das wird ja jetzt erst immer extremer so und diese Häufigkeit nimmt zu, die Intensität der ganzen Wetterereignisse nimmt in den Extremen zu und das heißt, da werden erst noch die einzelnen Studien erfolgen müssen und ja, das ist so ein bisschen schade aktuell.
Ja, man kann da immer nur von den Dingen so ausgehen, was man selber vielleicht auch in den letzten 10 Jahren Berufserfahrung auch mitgenommen hat. Das wird natürlich immer helfen, wenn man signifikante Statistiken hätte, um da mehr mitreden zu können und damit auch präventiv was zu gestalten. Also was ich, da haue ich mal kurz einen Funfact raus, glaube ich. Funfact der Woche. Es wurden nach den letzten krassen Hochwasservorkommnissen hier ja ein nationales Hochwasserschutzprogramm festgelegt und festgezurrt. Und von diesen Programmen wurden nur 15% der Maßnahmen bis jetzt in Angriff genommen, die jetzt in der Bauphase sind. Mhm. Ein Großteil wurde boykottiert oder politisch verhindert in der Begründung, dass es eben keine finanzielle Verhältnismäßigkeit gäbe für einmalige Jahrhundert-Hochwasser, so quasi alle 100 Jahre, so viel Aufwand zu betreiben.
Ja, das ist halt auch, man sollte auch den Begriff Jahrhunderthochwasser faktisch gar nicht mehr verwenden, weil er stimmt einfach nicht mehr. Die Erderhitzung führt einfach dazu, dass diese Ereignisse häufiger werden. Von einem Jahrhundert sind wir weit entfernt. Es gibt je nachdem Überflutungsgebiete, die werden in so einen Index eingeteilt, nachdem teilt man die in 100-jährige, 10-jährige ein. Und das wird momentan alles nach unten skaliert, weil eben die Häufigkeit so extrem zunimmt, dass also wirklich Jahrhunderthochwasser, also wer das heutzutage auch in der Presse liest, so das Wort ständig und als Wissenschaftlerin denkst du dir, ey, was ist da los, was ist mit eurer Recherche los? Und also mich macht sowas echt wütend, weil solche Begriffe, die sollten wirklich sensibler genutzt werden, gerade von Journalistinnen. Und so, das kann es echt nicht sein. Also da rege ich mich auf. Ja, ich knall mal meinen Funfact raus. Das fand ich nämlich auch so bemerkenswert einfach. Ich hatte letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, sonst würde ich ihn jetzt hier gerne empfehlen. Aber da hatte ich mir auch so einen Wissenschaftspodcast von so einem Schweizer Meteorologen angehört. Und der hatte irgendwie gesagt, die Umwälzung, weil die Ozeane, die erhitzen sich ja momentan auch so stark. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Da gehen wir vielleicht in der nächsten Folge drauf ein. Und die Umwälzung von den Ozeanen, man denkt dann immer, naja klar, die sind schon tief und so und vielleicht dauert es mehrere Monate oder ja, vielleicht dauert es auch ein Jahr, bis so ein Ozean von unten bis oben umgewälzt ist oder so. Aber es sind tatsächlich 1500 Jahre. Das heißt, wie krass. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen, weißt du? Und diese Hitze hält sich aktuell. Und ja, für mich ist das unvorstellbar. Also das ist schon eine krasse Zahl, so einfach. Ja.
Ich hatte schon einen Fun Fact, aber gestern Abend auf dem Weg nach Hause von Wien, wo ich da war, hatte ich ja so viel Zeit aufgrund der Verspätung, aufgrund des Hochwassers. Auf jeden Fall hatte ich dann kurz den News checken wollen. Der Titel der Nachrichten war, warte, habe ich mir aufgeschrieben, irgendwie Frau rettete sich in einer Baumkrone und verblieb 52 Stunden dort. Ja, das ist natürlich total tragisch. Ich möchte das jetzt hier nicht das Lächerliche ziehen, aber ja, einfach nur diese Vorstellung, ich kletter einfach beruflich auch in Bäumen, ja, und dass du da in einem Baum 52 Heftig. Stunden, also über zwei Tage auch, in so einem Baum hockst, ohne Essen, Trinken, und wie hältst du dich denn da fest? Wie sitzt du denn da?
Ich habe mir das auch vorgestellt. Ich so, oh, war es eine Pappel? So saß die voll weit oben so? Oder was war es denn für ein Baum? War es noch relativ weit unten so? Und ich dachte, oh Gott, ey, die Arme. Ja, und was machst du auch Pippi? Dachte ich halt so, wie schrecklich. Also ich hatte mich super gefreut, weil da war auch mal wieder ein Baum positiv in der Presse. Weißt du, hast du so selten. Ja. Und ich dachte nur, oh schön, sie hat überlebt. Und ein Baum war dran beteiligt. Und wie gut sich alles gefügt hat. So. Aber die Meldung hatte ich auch gelesen und dachte mir aber dann gleich, oh nein, die Arme. So. Ach so, was wir über Wasser vielleicht noch sagen könnten, ist natürlich die Ungleichverteilung im Laufe des Jahres. Weil wir haben normalerweise eigentlich eher in den Wintermonaten verstärkt Regenfälle. Dafür ist es in den Sommern, zumindest in den letzten Jahren, eher extrem warm. Dann haben wir innerhalb von Deutschland auch noch mal eine krasse Verschiebung. Das heißt, das Wasser ist jetzt gerade in Bayern da. So guckst du aber nach Mecklenburg-Vorpommern hoch oder in die Berliner Gegend. Die hatten vor ein paar Wochen die höchste Waldbrandstufe. Das heißt, bei denen ist extrem trocken, windig. Das heißt, die haben da wieder ganz andere Wetterextreme. Und das ist halt auch immer so. Wir betrachten meistens immer nur das, was bei uns vor Ort ist. Und das sollte man übrigens auch, also für alle, die uns zuhören und auch Vorträge halten oder so. Solche Sachen sollte man immer möglichst regional in Vorträge einbinden. Das heißt, bin ich jetzt in Bayern und referiere über Bäume und Klimawandel, dann beziehe ich natürlich Überflutungen mit ein. Referiere ich jetzt in Berlin, dann sollte man eher die Sachen einbeziehen, die dort sind, weil es Menschen tatsächlich einfacher schaffen, dann den Bezug herzustellen. Das ist zwar unglaublich schade, weil guck dir die Welt an, so Pakistan, egal wo du gerade hinguckst, Indien, da sind Temperaturen, da sind teils werden komplette Städte gerade umgesiedelt, weil es da immer wieder zu Überflutungen kommt und solche Sachen. So, und wir sitzen hier und schaffen es nicht, an der Wahlurne das richtige Kreuz zu setzen, das macht mich kirre. So.
Ja, das ist diese weitreichende Entscheidung, ja, die wir schon hätten vor 50 Jahren treffen können, wohlwissend, zukunftsweisend. Aber ja, wir sind alle Menschen, die sehr kurzsichtig sind. Da schließe ich mich auch mit ein. In vielen Bereichen ist das so, dass man den leichteren, simpleren, entspannteren Weg nimmt. Und vermeintlich Aufwendungen nicht in Kauf nehmen möchte. Aber ja, wenn man das große Ganze sieht, wäre es halt günstiger, einfacher und schneller gewesen, hätte man das von Anfang an richtig entschieden. Und wie du sagst, ne, da ist einfach die Politik ein großer Hebel am Rad. Ja. Wo geht's hin? Was wollen wir für uns? Eher nicht mehr noch so viel, sondern was wollen wir wirklich für die Zukunft, für die nächsten Generationen? Und das ist ja einfach unsere klassische Verantwortung. Und aber auch mit der Hitze, wenn du überlegst, dass einfach Städte bald nicht mehr bewohnbar sein werden, weil es nicht mehr erträglich ist für uns Menschen.
Ja, also die Hitze, das ist auch ein nächstes Wetterextrem, das wir aufgreifen wollen, weil sich das nämlich unfassbar stark auf unsere Bäume auswirkt. Und dazu hatte ich tatsächlich einen Text von einer Wissenschaftsjournalistin rausgesucht, einer sehr guten, also sie ist auch ausgezeichnet worden, das ist Sarah Schurmann. Und ihr Text, den sie geschrieben hat, der war für mich deswegen so bemerkenswert, weil er die Situation faktisch sehr gut beschrieben hat. Denn ich finde, der Klimajournalismus oder auch gerade wenn es um Wald, um Bäume geht, dann wird es in der Presse immer super schlecht gemacht. Und die Artikel sind teils wirklich echt schlecht recherchiert. Und ihr Artikel hatte deswegen Seltenheitswert. Und da lese ich jetzt gerade mal ein Stück draus vor. Zehntausende demonstrierten Anfang der 1980er Jahre gegen das Waldsterben und konnten es damals stoppen. Doch heute sterben unsere Bäume wieder, diesmal jedoch ohne große Demonstrationen. Ein Drittel Deutschlands ist mit Wald bedeckt und die Situation ist extrem ernst. Die Waldzustandserhebung des Landwirtschaftsministeriums zeigt, dass nur 20% der Bäume im Jahr 2023 volle und gesunde Krone hatten. Der niedrigste Wert seit Beginn der Untersuchung 1984. Die Auswirkungen von Hitze und Dürre seit 2018 haben den Wäldern stark zugesetzt. Zitat Ende. Also der Artikel geht sehr lang. Ich kann den nur empfehlen, dass den jeder mal liest. Wir werden den auch unten in die Shownotes noch reinsetzen. Aber warum sterben unsere Bäume denn überhaupt? Also das, wir hatten jetzt gerade Überflutungen, aber Hitze und Trockenheit sind weitere Aspekte, die unfassbar wichtig sind. So, und Hitze und Trockenheit und Dürre, das wird alles immer als so ein Konglomerat verwendet, habe ich das Gefühl. Aber das sind alles komplett unterschiedliche Sachen, die unseren Bäumen zusetzen. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir uns nur mal die Hitze angucken. Also Blätter oder wenn die Sonne auf so ein Blatt scheint oder auf so einen Stamm scheint, dann passieren da ja normalerweise Prozesse. Normalerweise wird sich der Baum darüber freuen, oh, Photosynthese, ich bekomme hier Licht und nehme ein bisschen CO2 auf. So, aber wenn diese Hitze ein gewisses Grad an Temperatur übersteigt oder einfach so stark ist, dass wichtige Prozesse des Baumes beeinträchtigt werden, dann muss der Baum Mechanismen dafür finden. So, und Blätter, also alle aus der Branche wissen das, Laien vielleicht nicht. Blätter, die haben auf der Unterseite, haben die Spaltöffnungen, also Nadeln auch, da heißt es dann Stomata. Und das stellen wir uns jetzt einfach mal als so ein paar Löcher vor, also mikroskopisch kleine Löcher natürlich. Und die sind auf der Blattunterseite quer übers Blatt verteilt. So, und über diese Löcher, da findet praktisch ein Gasaustausch statt. Das heißt, dann nimmt der Baum sein CO2 auf, gibt Sauerstoff wieder ab. Und der Baum kann das aber regulieren. Also das finde ich auch immer so cool. So, die meisten Leute denken immer, oh, so ein Baum, der kann ja nichts, aber der kann ganz schön viel. Also über diese Spaltöffnungen kann der selbstständig öffnen und schließen, je nachdem, wie, ob es ihm jetzt gerade zu heiß ist. Und was macht der Baum jetzt also bei zu wenig Wasser oder zu viel Hitze? Er reguliert diese Löcher. Das heißt, er schließt die Spaltöffnung, damit weniger Wasser verloren geht. Und dadurch kann aber auch weniger Kohlenstoffdioxid in die Pflanze gelangen. Und das ist wiederum schlecht für die Photosynthese. Das heißt, es können aber auch bei der Hitze können Blattproteine kaputt gehen. Das heißt, ein Baum, auch je nachdem, welche Baumart es ist, hat da so Hitzeproteine. Also das ist jetzt wirklich krasse Biochemie, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. So. Aber je nach Baumart ist es auch nochmal unterschiedlich. Aber unsere Bäume können nicht jede Temperatur einfach aushalten. Und es ist auch nicht so, also gerade so Schwurbler-Diskussionen, so, ah ja, wenn es warm ist, so, da kommt ja noch mehr CO2 und das freut dann den Baum. Ja, nee, ist aber nicht so. Das heißt, der Baum, der muss da selbst regulieren, was ist jetzt gut für mich und was nicht. Und alles, was extrem ist, das kennt jeder von sich oder von irgendwas, alles, was extrem ist, ist in der Regel nicht so optimal. Ja. So, und bleiben wir aber mal dabei, dass die Photosynthese eingeschränkt wird. Das passiert bei Hitze, es passiert aber auch bei Trockenheit. Das heißt, der Baum hat zu viel Sonneneinstrahlung, der hat zu hohe Temperaturen. Dementsprechend fällt der Boden natürlich auch trocken. Und er muss weiter zusehen, wie er jetzt damit zurechtkommt. So, hält das jetzt über einen längeren Zeitraum an, dann sprechen wir von Dürre. Und je nachdem, welche Baumart es ist, zeigt die dann auch schon relativ zeitnah diverse Stressreaktionen. Beispielsweise können die Blätter grün abgeworfen werden. Das hatte ich in den Hitzejahren hier bei mir extrem vor Ort. Also die ganzen Linden, die Tulpenbäume, bei Pappeln. Da bist du im Ende Juni war es, glaube ich, schon, da bist du durch knisterndes Laub gelaufen. Das war nicht so extrem im Herbst. Das heißt, die Bäume optimieren sich und sagen, ja, nee, ich kann nicht mehr so viele Blätter versorgen. Ich werf die ab. So, es kann aber auch unter Umständen dazu kommen, dass ganze Äste abgeworfen werden. So, das ist der gefürchtete Grünastbruch. Den gab es damals eigentlich nur bei Pappeln. Von der Baumart kennt man den Skill so. Deswegen hat die Deutsche Bahn übrigens auch, das ist kein Geheimnis so, wie hat der Pappel so eine gewisse Gefahreneinstufung gegeben, weil eben bekannt ist, okay, Pappeln werfen auch mal grüne Äste ab. So, jetzt aber im Zuge des Klimawandels und aufgrund der Extreme sieht man diesen Grünausbruch immer häufiger. Und Sachverständigenbüro Detter hatte da auch mal so eine Initiative ins Leben gerufen. Also ich muss sagen, falls Herr Detter zuhört, ich fand das mega cool. Ich finde es immer gut, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse geteilt werden, so mit der Community. Und ich hatte hier ganz viele Grünausbrüche und dachte, oh, super, super Tool, so gibst du mal den Grünausbruch ein. So. Und ich glaube, ich war allein beim Eingeben, ich habe das halt bei der Baumkontrolle gemacht, so, oh ja, hier stehst gerade vor dem Baum, hast einen geilen Grünausbruch, dachte ich so, oh, gehst halt auf die Seite, so zack, 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 ist eingegeben, aber ja, nee, ist klar, weil es sollen ja wissenschaftliche Erkenntnisse rauskommen, so umso detaillierter muss es natürlich sein.
Da das heißt, hole ich mal kurz die Leute ab, wovon du redest. Ja. Also, genau. Der Andreas Detter ist ein in der Branche sehr bekannter und wissenschaftlich arbeitender Baumstatiker und Arborist. Und dem ist es auch aufgefallen, wie viele andere natürlich, dass es Grünausbrüche gibt. Und gerade bei Buchen wollte er dem nachgehen und einfach mal schauen, können wir da was rausfinden, ja? Das heißt, er hat auch aufgerufen in der Szene, Leute, wenn ihr einen Grünausbruch habt von der Buche, bringt mir den. Und gucken, wie reagieren die. Und dann gab es auch eine Homepage, wie du sagst, oder gibt es vielleicht immer noch, das weiß ich gar nicht.
Ist auch schon länger.
Und da gab es dann eben so ein Fenster oder so eine Plattform, wo man halt die Dinge eingeben konnte. Und das war das, wovon du gerade redest. So welche Sachen machen Leute aus Neugierde und nicht aufgrund wirtschaftlichen Interessen. Und das finde ich schon mal grundsätzlich super, wenn man Wissen miteinander vernetzen möchte und das natürlich auch noch teilt. Großartig. Aber ich habe gestern mit Ihnen darüber geredet, deswegen wusste ich gerade, dass das ist durch diese Untersuchung, die er da betrieben hat, nichts aktuell rausbekommen hat. Aber genau, witzig. So manchmal schließt sich schnell der Kreis wieder.
Ja, ist schade, weil Grünausbruch, glaube ich, dass wir den in Zukunft tatsächlich häufiger sehen werden oder auch komplett, dass ganze Bäume umfallen. Ich habe jetzt so ein Anschauungsobjekt vor Ort, wo ich immer mal vorbeifahre. Da ist kürzlich aus einer Allee ein kompletter Baum umgefallen. So. Und ich hatte den schon beobachtet die Jahre vorher. Und es war immer die wirklich eine krass verminderte Vitalität haben, aber noch nicht so, dass du als Gutachter sagen würdest, oh, du fällst dir jetzt oder machst hier mal einen Zugversuch. Das ist natürlich too much, auch gerade in so kleineren Gemeinden oder so. Kannst du nicht hingehen und sagen, könnten Sie mal bitte hier einen Zugversuch oder so. Aber ich glaube schon, dass das tatsächlich häufiger wird, weil der Baum, der passt sich ja dem Stress an und den muss er ja irgendwie versuchen, sich da aufzustellen. So. Und gerade
mein Highlight der Woche da eigentlich anbringen, bevor wir schon wieder weg sind, weil ich habe ja gerade gesagt, also apropos, jetzt Highlight der Woche. Genau, das Highlight der Woche war gestern da in der SAG-Gruppe und mit Anni Detter in dem Fall. Ja. Deswegen bleibe ich da jetzt gerade mal dran hängen. Weil das hast du jetzt reingebracht mit dem Grünausbruch. Ja, aber das war definitiv mein Highlight. Und die SAG, das ist eine Gruppe, die sich um Baumstatik bemüht. Also erstmal sich intern fortbildet und auch auf dem neuesten Stand bleibt und auch bestimmte, wie soll man sagen, Standards versucht zu definieren, zu etablieren. Ja. Und es gibt ja in der Baumpflegebranche, hatten wir auch schon mal angesprochen, auch mehrere Lager mit verschiedenen Vorgeschichten, Entstehungsgeschichten, die auch alle möglicherweise ihre Berechtigung haben. Da möchte ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, weil du und ich, wir sind da auch raus, von der Generation haben wir da.
Wir möchten uns da auch tatsächlich raus.
Genau, und auch distanzieren. Ich möchte das auch wirklich nicht werten. Also im Gegenteil, ich habe da gestern auch mit jemandem drüber gesprochen. Vielleicht war das ja auch gut für die Branche, dass es eben diese Uneinigkeiten zum Teil gab, weil dadurch vielleicht auch jeder dann noch mal mehr bereit war zu forschen und zu gucken und da Gas zu geben. Ne? Das kann einen ja auch, also am Anfang, wenn alles neu ist und da keine Forschung stattgefunden hatte, Ist natürlich vielleicht auch bereichernd gewesen, aber wie gesagt, umso schöner, und das ist mein absolutes Highlight, ist, dass es den Anschein hat, oder ich glaube auch jetzt dem entsprechend sich sofort bewegt, dass es die nächste Generation schafft, das zu überbrücken und dass wir uns austauschen, dass wir, egal von welcher, ich sag mal, Lagerseite man irgendwie großgezogen wurde, also mit Inputs ausgestattet bezüglich Baumstatik, dass man miteinander spricht, sich austauscht, Ergebnisse, Erfahrungen, Intentionen austauscht, miteinander teilt und das überbrückt, hoffentlich, möglicherweise. Also da bin ich ganz euphorisch, ja, dass man dem näher kommt.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Also weil so wie es, also jetzt für die Laien, die uns zuhören, wir haben in der Branche, also so die grüne Branche, das ist nicht so, dass das Friede, Freude, Eierkuchen ist oder hier Ponyland, so das ist, da gibt es ganz viele Lager, die sich einfach bekriegen, die gegenseitig übereinander lästern und ja, da haben Ruth und ich frühzeitig auch gesagt, nee, das ist, wollen wir nicht so, wir halten das neutral, wenn wir mit jemanden von diesen Lagern arbeiten oder für oder wie auch immer, das kann auch wertschätzend geschehen, ohne dass man auf solche inneren Querelen eingeht und ja, gehört ja auch zur Sachverständigentätigkeit, weißt du, neutral bleiben, Dinge neutral beurteilen und
das ist auch der Name, Sachverständigenarbeitsgemeinschaft e.V., also SAG. Ja. Und da geht es einfach um die Fakten und um die Erkenntnisse. Und
genau.
Da freue ich mich sehr, dass ich jetzt auch Mitglied bin dort und diesen Workshop. Da ging es diesmal um Schalltomographie, da gibt es immer verschiedene Themen. Mhm. Und auch da, ne, auch wenn ich jetzt selber Zugversuche durchführe, das ist ja kein Widerspruch zur Schalltomographie. Im Gegenteil, wir müssen einfach gucken, was für, es ist natürlich ein weitreichendes Feld, da will ich jetzt gar nicht so tief eingehen, aber was für Möglichkeiten gibt es, einen Baum statisch zu beurteilen, ne? Und wann ist das richtige Instrument zu verwenden und warum und was sind die Erkenntnisse und wie können wir die Erkenntnisse einfließen lassen in unsere Beurteilung, in unsere Sachverständigentätigkeit. Mhm. Und hattest du ein Highlight? Ja.
Ich hatte ganz viele Highlights, da komme ich aber tatsächlich ein wenig später dazu, weil ich wollte noch über was sprechen, wo ich das ganz gut anbringen kann. Ich bringe gerade erstmal den Teil fertig, wo wir noch über die Trockenheit, Dürre, Hitze, was das mit dem Baum macht. Also der Baum hat ja noch mehr Mechanismen, das heißt ein sehr wirtschaftlicher Faktor, der durch sowas auch passiert. Das heißt, diejenigen, die jetzt eher wirtschaftlich an diversen Aspekten rund um Bäume beteiligt sind, sowas hat natürlich Auswirkungen aufs Wachstum von einem Baum und auch auf die Fruchtbildung. Das heißt, Beispiel, es gibt kleinere Walnüsse, kleinere Äpfel. Das heißt, es ist ein enormer wirtschaftlicher Verlust, der uns auch im Zuge des Klimawandels an Bäumen entsteht, die jetzt sowas wie eine Frucht generieren für die Mehrheit. Oder auch unabhängig davon, jetzt bei unseren Parkbäumen im Wald mit der Fruktifikation, also das ist der Fachbegriff dafür, Bäume, die gestresst sind, haben häufig eine unfassbar erhöhte Fruktifikation, weil die natürlich, wenn man jetzt einen menschlichen Begriff nennen möchte, Panik bekommen und sagen, oh, hier Fortpflanzung um alles, was geht, so ich hau raus, hier möchte mein Überleben sichern. Und das stresst so einen Baum natürlich enorm, wenn der so krass in die Fruktifikation reingeht. Das sind ja Kraftreserven, die da verloren gehen. Und beides kann zum Absterben von Baumkrone oder auch von ganzen Bäumen führen. Und diese Vitalitätsreduktion, die Kleinblättrigkeit, die man zum Beispiel auch bei Ginkgo sieht, hatten wir in der letzten Folge mit den Klimabaumarten, das kann auch ein Laie in der Krone erkennen. Man muss praktisch nur hingucken und man sieht überall in den Straßen die abnehmende Vitalität, die Löcher in der Krone und das ist einfach enorm.
Ja, das kennen wirklich, ich glaube, ganz viele Menschen auch gerade, die durch den Wald laufen und dann so viele Bucheckern auf dem Boden mal liegen, was dann so rüberlaufen darf, sonst einfach ultra viel ist im Verhältnis zu den anderen Jahren. Das ist dann so ein Stressfaktor ist wie Buche, die, wie du sagst, einfach versucht, die Nachkommen zu sichern.
Genau. Bei Buche sieht man es häufig. Mit abnehmender Vitalität, da steigt das Risiko für Insektenbefall, für Krankheiten, für Bakterien, aber auch für Viren. All das können Bäume auch bekommen. So. Und natürlich auch für Pilze. So. Und kürzlich habe ich auch wieder so, das war auch wieder in so einem Schwurblatt-Chat. Ich halte mich viel zu oft im Internet auf, merke ich hier gerade so.
Was liest du da?
Drum, ah, ja, ja, frage ich mich manchmal auch so, oh, hier Pilze, so ein Quatsch. Als ob die ob die den Bäumen dann was anhaben können.
Die gab es doch
können.
Schon ja, immer, die Pilze. Dani,
ja, genau, ey. Das kommt doch schwer nicht zu.
Es wurde schon immer wärmer und kälter. Wir hatten schon mal Eiszeiten, ja. Sorry.
Genau, die Bäume sind halt einfach geschwächt und natürlich können die, ist der Abwehrmechanismus der Bäume, der ist auch auf Tiefstand und natürlich kommt dann so eine Pilzspore, die ja auch durch das wärmere Klima bevorzugt im Sporenflug wird und kommt dann da an und kann den Baum natürlich viel leichter befallen. Ja, so, da sind wir aber jetzt hier, Pilze, sind wir endlich bei meinem Highlight der Woche.
Ach ja, Glückwunsch!
Mein Pilzfächer. Ah, ja, mein erstes Buch. Ja, danke schön. Zweites tatsächlich schon in der Mache, aber es hat mich so gefreut. Wobei ich dachte, oh, der Moment ist viel krasser so. Das hatte tatsächlich ein paar Tage gebraucht, bis sich das bei mir so gesetzt hat. Also ich habe mein erstes Buch herausgebracht. Da geht's, ist ein Pilzbestimmungsfächer und das ist praktisch so ein Novum auf dem Markt, weil die bisherigen Sachen, die wir hatten, da waren die Pilze meistens in den überwiegenden Anzahl der Bücher natürlich so in Bilderbuchmanier am Baum abgebildet. So, aber du kommst ja nicht an den Baum und dann hängt der Pilz da so, wie er in dem Buch abgebildet ist. Deswegen hatte ich mir da jetzt echt die letzten 2 Jahre, habe ich jeden Pilz fotografiert in jedem Zersetzungszustand. So, also ich habe es zusammen mit einer Pilzsachverständigen gemacht, mit der Chantal Hinni. Und ja, wir haben da jetzt echt von, also der Pilzfächer heißt Pilze an Stadtbäumen von frisch bis zersetzt. Und,
also mitschreiben, also hier ist Werbung erlaubt, würde ich sagen. Genau. Ja, das ist,
ja, ja, www.baumpilze.com, also da könnt ihr den auch bestellen. Und ja, aber ich freue mich da tatsächlich so drüber, weil ich war ja mal FLL-Prüferin und Pilze, also Baumpilze sind so, ja, wirklich so das Nonplusultra, was jeder können muss, aber die sind halt nicht besonders sexy so. Also wenn man auf Pilze steht natürlich schon, aber ansonsten sind Pilze zu lernen und am Anfang sehen die auch alle gleich aus und du denkst dir, oh nee, was könnte das sein, guckst da hoch und denkst dir, nee, der sieht aber nicht aus wie in dem Buch so, dann gehst du weiter oder schreibst vielleicht noch was Falsches auf und während der Prüfung war das immer krass. Die meisten Leute waren dann so aufgeregt, dass sie dann so unsicher wurden bei den Pilzen und oh, soll ich das jetzt hinschreiben? Und das entscheidet halt unter anderem darüber, ob du bestehst oder halt nicht, weil wenn du den falschen Pilz aufschreibst oder noch
aber Dani,
besser,
da kannst du kannst mich auslachen, aber es ging mir genauso. Ich erinnere mich gerade sehr an meine
Prüfung.
Ja,
mir ging es damals auch genauso. Ja, es war
wirklich so mit scheiß Fernglas und nee und ach doch und hat er jetzt einen Wulst oder nicht? Und
genau.
Und jetzt, ja, ich wollte einmal kurz eingrätschen. Ich glaube, für dich ist es klar, dein Pilzfächer, weil du ihn so kennst und selber entwickelt hast, aber für die Menschen, die da sich nichts darunter vorstellen können, also alle, die noch keinen FLL-Kurs belegt haben, nichts in der Richtung studiert haben oder gelernt haben oder Ausbildung gemacht haben, das heißt, die Pilze, die netten Fußgängerinnen auch unter uns, die sehen natürlich Pilze an den Bäumen, aber die sind ja nicht ganzjährig immer gleich am Baum vorhanden. Das ist das Fiese. Das heißt, man muss, manche Pilze sind dann im Frühjahr, manche im Herbst, manche sind lange dran, manche kurz.
Hätte ich erwähnen
und,
sollen,
genau, und das hast du gemeint mit den verschiedenen Bildern, die du aufgenommen hast.
Genau.
Das wollte ich nochmal kurz erzählen, finde ich, ist ja klar. Aber das ist ja auch der Aufwand.
Genau, weil wenn der frisch aus dem Baum kommt, dann sieht der natürlich anders aus, wie wenn der 2 Monate später fotografiert wird. Und dann zerfällt der dann ja auch irgendwann in seine Bestandteile. Und tatsächlich, es ist so, selbst wenn der frisch aus dem Baum kommt oder wenn und du noch gar nicht erkennen kannst, was wird es denn? Die sehen alle so unterschiedlich aus und du kannst die mit diesem Fächer jetzt, also nicht hundertprozentig, da gehört schon noch auch noch mal ein bisschen Erfahrung dazu, und aber du kannst die viel leichter bestellen und das hatte mich echt so gefreut, weil ich verdiene damit ja auch Geld, ist logisch so, aber ich habe den tatsächlich entwickelt, weil ich dieses Gefühl noch genau, was du vorhin auch meintest, so ey, Prüfung, es war so ein schrecklicher Tag und ich stand da vor den Pilzen und dachte mir, ey, nee, Leute, hoffentlich habe ich das Richtige aufgeschrieben. Und Genau deswegen habe ich den Pilzfächer entwickelt,
so
weil ich
cool,
halt
ey.
wollte, dass diese Unsicherheit den Leuten genommen wird. So. Und das hoffe ich tatsächlich, dass mir jetzt damit gelungen ist. Weil ich habe, der eigentliche Funfact ist ja nicht der Pilzfächer, sondern ich habe noch fast keine Werbung dafür gemacht und ich habe schon fast 500 verkauft. Einfach nur, weil es ist richtig
cool. Das brauchen die Leute,
das
es ist so
mich
wichtig,
so
es ist so unglaublich wichtig und es ist großartig, dass du dir dieses Projekt angenommen hast und natürlich verdienst du in Anführungsstrichen damit Geld, aber wenn du deine Arbeitszeit da reinrechnen würdest, dann ist es natürlich eine Überzeugungsarbeit, dass wir das brauchen und dass du weißt, wir müssen das einfach wieder voranbringen und dass das nicht mal eben gemacht ist. Alle, die den Pilzfächer in der Hand halten, werden das bestätigen können. Und was ich noch dazu sagen wollte, für die Menschen, die eben nicht beruflich das Gleiche machen, was wir Pilzbaumexpertinnen machen, das heißt, es gibt auch Bäume, die sind, oder viele Bäume, sind von Pilzen befallen, aber der Pilzfruchtkörper quasi, das dann später da herauskommt aus dem Baum, wie du beschrieben hast, das ist nur der Fruchtkörper, ja. Der Baum ist trotzdem auch ganzjährig und auch wenn man den Pilzfruchtkörper nicht sieht, befallen. Innen drin, in den anderen Holzschichten oder zersetzten Holz oder sekundär, da gibt es ja viele verschiedene.
Ja, die Hyphen, das ist ja alles im Boden oder im Stamm oder irgendwo. Ja.
Eigenes Thema, aber das nochmal kurz zur Erläuterung, dass eben, wenn man sich jetzt überlegt, oh, hat mein Baum einen Pilz, das ist gar nicht immer so einfach als
Ja, und auch nie abpflücken. Also das sollte man vielleicht, ganz viele Leute pflücken ja diese Baumpilze einfach nur ab, so aus Neugier. Oh, zack, guck ich mal, wie der innen aussieht. Für die Baumkontrolle das No-Go, weil für uns ist es total wichtig, den Pilzfruchtkörper am Baum zu sehen. Und ich sehe in letzter Zeit total viel Zerfledderte, wo du genau gesehen hast, ah, da hat jemand dran rumoperiert so. Oder er hat das Ding komplett runtergehauen. Oder Kinder machen sowas häufig auch. Aus Unwissenheit einfach, oder Erwachsene machen sie auch aus Unwissenheit, aber für uns Kontrolleure sind Baumpilze wirklich das Nonplusultra am Baum, weil die halt ein hohes Gefahrenpotenzial haben, je nach Pilz.
Dani, da muss ich auch, du bringst heute Sachen raus, das ist cool, weil ich hatte mir, nee, das ist super positiv, weil ich hatte mir nämlich heute gedacht, wollen wir was Neues reinbringen in unseren Podcast, und zwar Tipp der Woche. Ja, und das wäre jetzt ein Tipp der Woche, quasi, Leute, lasst die Pilze an den Bäumen. Ja, ich überrasche dich jetzt gerade, aber ich hatte nämlich was auf dem Herzen und dachte so, kann ich das vielleicht reinbringen oder nicht, weil wir machen das echt immer sehr spontan alles, wir haben uns dann nicht jetzt davor die Folge aufgeschrieben und da dachte ich, das könnte ich dich mal fragen, jetzt frage ich dich mal während des...
Das ist voll gut, Ruth, ja, wir wollen den Tipp der Woche aufnehmen, auf jeden Fall, klingt total fantastisch.
Okay, dann mache ich mal meinen Tipp der Woche, aber jetzt habe ich nie vorbereitet, aber ich kam darauf, auf diesen Gedanken, weil das kennen wir, glaube ich, auch alle jetzt, ob in der Schule, dann freut man sich, wenn man einen Schulabschluss, oder schon früher, mein Sohn, ja, im Kindergarten, der kann es kaum erwarten, es dauert noch ein ganzes Jahr, bis der eingeschult wird. Und der fiebert dahin und dann ist man eingeschult oder man hat seinen Abschluss von der Schule oder sein Studium und dann geht es immer weiter. Man hat dann selten diese Momente, wo man so richtig das auch genießt, wo man sagt, cool, ne, ich habe das, mein Ziel, was ich so lange geträumt habe oder dran gearbeitet habe, auch dann so da, und ich genieße das über Tage, über Wochen oder immer wieder. Und das gibt einem auch viel Energie, ne? So dein Pilzfächer, den hast du jetzt und Wahnsinn. Ja. Also, und jetzt hast du auch selber gesagt, es war jetzt gar nicht so spektakulär, wie du dachtest, aber eigentlich ja schon, wenn man das mal alles zusammenrechnet.
Eigentlich, ja, als ein paar Tage später so, aber, dachte ich auch so, ey geil, Dani, wie cool ist das
aber jetzt
eigentlich?
Geht schon weiter, wie vermarktest du, wie kriegst du an die Leute und so, und da hat man schon wieder das nächste Ziel.
Ja, eben, da hängt ein Riesen dran. Ich habe hier jetzt erstmal, ich bin nur zu Hause im Homeoffice, ich habe heute schon um mal überhaupt rauszukommen, habe ich heute 2 Spontanaufträge, bei mir bekommst du momentan, ich bin so zu, ich habe bis November bin ich ausgebucht, und jetzt hatten die Tage halt Leute angerufen, so, und normalerweise sage ich dann halt immer ab, mich so, ja, okay, nehme ich an, so, und jetzt habe ich halt 2 Stellungnahmen heute angenommen, einfach nur, um mal wieder aus dem Homeoffice rauszukommen, weil ich nur mit Versand beschäftigt bin, so von morgens bis abends, und das ist mega, ich schreibe auch, also habe ich schon erwähnt, auf Instagram, so, ich schicke jedem, der bekommt eine persönliche Karte von mir auch noch dazu geschrieben, und habe auch noch so ein
Das ist echt wichtig.
Die Zeit wollte ich mir nehmen, aber es dauert jetzt halt auch dementsprechend und mit dem Versand.
Aber dann hat es auch deine persönliche Note. Und genau, mein Tipp ist einfach, das mehr bewusst zu genießen und anzunehmen, weil ich auch eigentlich denke, wenn ich mal so kurz zurückblicke, krass, so das letzte Jahr, weißt du, wir haben oft keine Zeit, irgendwie Podcasts aufzunehmen, weil wir einfach so krasse auch Jobs haben, die bekommen, so Aufträge, wie du gerade sagst, die wir uns immer so erträumt haben, aber gedacht, krass, wenn das mal so wäre und so. Und dann ist das so und dann krass, ist schon so das Rad wieder am Laufen und dass man auch eigentlich, die Welt ist nicht immer cool, die Politik belastet mich gerade sehr, die Wahlen, wie du auch sagst, Europa und so, die Themen, aber dass man einfach die Dinge, die man auch beruflich, privat, öfters sich bewusst macht und noch mehr feiert vielleicht, weil das Leben, das sagen ja alle, auch die Untersuchungen und Befragungen, dass alle sich so gestresst fühlen und die Einschläge immer mehr werden.
Da gibt es auch was Schönes, das kenne ich damals noch aus dem Hundetraining. Ich habe ja auch Hunde ausgebildet lange Zeit und da gab es immer so ein Glas und für jeden Erfolg, den du praktisch hattest, wo du dachtest, oh, das willst du mal schaffen hier oder das ist dir gut gelungen, wirfst du das praktisch dann in so ein Glas und nach einem gewissen Zeitrahmen, den du dir selber setzt, wo du halt irgendwas, was du vielleicht in der Zeit gar nicht realisierst, liest du dir all die Sachen nochmal durch. Und das ist so eine Achtsamkeitsübung, wo man sich selbst dann nochmal zurückholen kann und sagen kann, ey, wow, was du alles schon geschafft hast. So, ich glaube, sowas ist wichtig, auch fürs positive Denken, so, was du auch
gerade schon oder welche Entscheidungen habe ich endlich getroffen, die ich irgendwie nie gewagt habe zu treffen oder so. Ja, genau.
Schön, da haben wir jetzt zwei tolle Tipps und coole Kategorie, Ruth. Also finde ich echt
mega. Mal gucken,
mega,
was draus wird, ja.
Ja, nice.
Ja, jetzt extreme Wetterbedingungen, Verhältnisse. Jetzt sind wir...
Ja, ich glaube, viel mehr wollen wir auch gar nicht spreaden. Wir sind hier wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Eins wollte ich noch sagen zu jungen Bäumen. Die müssen sich nämlich erst noch am Standort etablieren. Und früher... Weil das werde ich auch oft gefragt, ja, wie war denn das früher? Ich sehe ja Leute früher, da hatten wir eine Fertigstellungspflege, also Fertigstellungspflegebeutel, ja, du setzt ja den Baum dahin und dann muss ja mit dem noch was gemacht werden, Pflanzschnitte, Bewässerung, Pflege, kontinuierliche Baumkontrollen, dass du nach dem guckst, ist da alles noch safe, so und das verursacht natürlich Kosten. Und früher hat man dafür 3 Jahre eingeplant und jetzt im Zuge des Klimawandels dann spricht man von 5 bis 7 Jahren, die sich überhaupt so ein Jungbaum, die Chance ohnehin, dass der sich da überhaupt am Standort etabliert, aufgrund all dieser Extreme, die wir haben, die ist enorm gesunken. Und jetzt ist diese Fertigstellungspflege von 3 Jahren auf 5 bis 7 Jahre hoch. Das heißt, wir haben nicht nur eine verringerte Chance, dass wir überhaupt mehr Bäume haben für die Zukunft, sondern die kosten uns auch noch extrem viel mehr. Und bei all diesen Sachen, die wir euch heute oder nächste Woche noch erzählen werden, der Klimawandel oder die Erderhitzung, die kostet uns so viel mehr, als wenn wir jetzt adäquaten Klimaschutz betreiben würden.
Ja, da sagst du was, da sprichst du mir aus dem Herzen. Aber wir aktuell feststellen, ist das schwer in der Gesellschaft anzubringen, glaube ich. Mal gucken, es wird spannend, ne? Weil die Wahl ist auf jeden Fall auch ein...
Genau, Wochenende ist Europawahl.
Wochenende ist Europawahl. Das heißt, entweder hoffentlich schon per Briefwahl oder motiviert vor Ort zu Hause hingehen.
Genau, geht hin, zieht den Wahlomat zu Rate für jeden von euch, der zweifelt oder sich fragt, ob seine Interessen da auch realisiert werden. Also Europawahl generell, es wird dort so viel entschieden, gerade in Bezug auf unsere Bäume. Und deswegen möchte ich da heute extra nochmal dazu aufrufen, das Kreuz auch bei einer Partei zu machen, die sich für Wissenschaft interessiert, für die Erkenntnisse, die wir gewinnen. Und das heißt, es ist so eine wichtige Wahl.
Das ist verzweifelnd, ne? Das die Vorstellung, dass es daran scheitern könnte, dass einfach Leute zu faul sind, das Kreuz dort anzubringen.
Ja, ist auch
das
wäre
auch fatal.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues gelernt und fühlt euch inspiriert, euch für unsere Stadtbäume einzusetzen. Und geht zur Wahl.
Geht zur Wahl. Und für alle, die noch Langeweile haben am Wochenende, guckt mal auf www.baumpilze.com, war's, oder? Ja, sehr gerne, auf jeden Fall, ey. Guckt es euch an und für die Neugierigen kann man es auch bestimmt bestellen.
Ja,
bis bald.
Dann macht's
Danke
gut.
Euch.
Tschüss.
Ciao. Tschüss, Daniela.
Tschüss.